Soundcheck 1, 2, 3. Football Bromance ist am Start. Guten Morgen, Leute. Guten Morgen, Herr Werner. Was ist mit deinen Haaren los?
Was ist denn los mit denen? Aber warte, das war gerade wirklich sein Soundcheck, Leute. Okay, ich bin ready. Let's go.
Oh Mensch, Leute, was ist hier los? Soll ich dir mal was sagen? Mir gefällt diese Zeit nicht. Mir gefällt diese Zeit nicht, wo kein Action Jackson im Football ist. Es ist kein Draft, es ist kein Combine, es ist keine Saison, es ist noch nicht Preseason. Die ELF hat noch nicht angefangen. Es ist einfach footballlose Zeit. I don't like.
Ja, die Teams sind gerade in den OTAs, aber auch daraus kannst du nicht wirklich viele Headlines ziehen. Du siehst es auch auf der amerikanischen Seite. Sie suchen hart nach Content in dieser Zeit, in dieser Sommerphase.
Und es wird Content auch noch schlimmer. Ist King, ne?
Und Content ist King. Und normalerweise ist die NFL natürlich da in diesem Abteil, sind die Besten. Halt, ne? Also Storylines zu kreieren. Aber es ist gerade einfach langsam und es wird noch langsamer, weil nach den OTAs, für die Leute, die es immer noch nicht wissen, Organized Team Activities, die fangen erstmal ganz locker an, machen ein bisschen Workout, Team Conditioning und dann fangen sie an, langsam die Helme raufzupacken. Die haben nie Pads an. Also es ist immer nur mit einem Helm, deswegen ist da kein Live-Tackling, die Intensität ist nicht so hoch wie in einem Trainingscamp. Und im Juli, der ganze Monat Juli, ist Pause und dann Anfang August geht's los mit dem Trainingscamp und der Preseason. Also wir haben jetzt auch noch ein paar Folgen, dann gehen wir in unsere Sommerpause rein, einfach weil es kein NFL-Content gibt, Leute, glaubt's mir. Da ist es ja nichts.
Aber während unserer Pause... Pause kann man ja dann auch Euroballers suchten.
Ja. Ach so. So. Guter Punkt.
Oh, guter Punkt,
weil für die ganzen Euroballer-Fans, die den Podcast hören, der fängt doch eine Woche später an, weil Kasim was passiert, hat den Flug verpasst mit der Family.
Was?
Und der kommt jetzt Dienstag erst an und die wollten den heute auf.
Der Typ, ey.
Irgendwas ist passiert, ich hab
keine
Ahnung.
Wie kannst du den Flug verpassen?
Ich weiß es nicht, ich kenne die ganze Story nicht. Ich sollte nur es weiterleiten, weil sie wollten diese Woche anfangen, das ist also am Dienstagmorgen, heute ist Montag, aber der fängt jetzt nächste Woche an, einfach weil Kasim ja gerade gefühlt 24 Stunden unterwegs ist, wenn wir diesen Podcast hier aufnehmen. So. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Das muss er nächste Woche selber erklären. Ich will damit nichts zu tun haben.
Da bin ich mal gespannt. Es gibt eine gute Nachricht für alle deutschen Football-Fans da draußen. Die kam in Form eines Social-Media-Posts vom NFL Network und Scott Hansen. Drop mal die Knowledge.
Wir hatten das ja schon mal gesagt letzte Woche, dass Scott Hansen die Stimme von der NFL Red Zone, für alle Hardcore-Fans, die immer jede Woche die Red Zone anhaben. Scott Hansen kommt nach Deutschland im Juni. Offiziell gibt es noch keinen Plan, aber die NFL plant das mit ihm. Heißt nicht, er alleine hat gesagt, ey komm, ich mach mal jetzt hier eine Woche Urlaub. Heißt, die wollen, glaube ich, ein Event kreieren für euch Fans.
Und, wir wissen nicht, ob sie ein Event kreieren oder einfach nur
Content. Die werden irgendwas. Ich glaube, es wird hundertprozentig irgendwo ein Meet and Greet geben. Bin ich mir ziemlich sicher.
Echt? Glaubst du?
Ja, glaube ich. Ich weiß es nicht, aber ich glaube.
Aber es ist ja nicht, selbst Fußballsaison ist auch vorbei. Es ist ja
die werden was kreieren. Aber das ist unfassbar, wie die NFL heiß ist auf Deutschland. Es ist wirklich unfassbar. Und jetzt ist Patricks Computer abgestürzt, oder was?
Ich habe irgendeine Tastenkombination gedrückt und jetzt.
Was machst du denn jetzt?
Your computer restarted because of a problem. Press a key or wait.
Jetzt lädt er gerade, ja?
Ja. Ja, du, Hauptsache, wir können ja weiterreden. Aber was ist denn so dein Verdacht, also was die für ein Event machen mit Scott Hansen? Ich schätze mal, sie machen es in München bei der Allianz Arena.
Ich vermute, irgendwas wird in München auf jeden Fall geplant werden, irgendwie ja, in der Allianz Arena, um weiterhin das Spiel zu pushen. Ich weiß nicht, wie lange er da ist. Ich hoffe, er ist ein bisschen länger da, dass wir ihn auch sehen. Er hat uns gesagt, ja, wenn ich den finalen Plan weiß, dann schnacken wir mal. Und hoffentlich kriegen wir was hin. Deswegen, lass uns Bromantiker ihn doch nochmal einen kleinen Push geben.
Hey, wir brauchen Gameplan.
Lass ihn doch nochmal einen kleinen Push geben. Pass auf, und da habe ich einen Post gesehen. NFL Network, geht mal auf Instagram, NFL Network. Und der viertletzte Post sozusagen, da haben die einen Post von Scott Hansen, seinen Tweet und die Deutschlandflagge im Hintergrund. Da müsst ihr jetzt mal ein Social Takeover machen, Social Media Takeover. Schreibt, was sollen sie schreiben? Kurz und knackig. Link up with Football Bromance. Scott Hansen.
Genau.
Aber ihr müsst Scott Hansen auch markieren, weil das ist der Account von NFL Network. Wir müssen auch was Geiles mit ihm planen.
Ja, link up Content with Football Bromance und uns taggen.
Kussauge, wie immer. Ein paar Leute haben schon Vollgas gegeben. Deswegen, nice. So, pass auf. Patrick, dein Computer ist am Hochladen, deswegen, ich habe ja zum Glück hier den Ablauf.
Was passiert hier bitte?
Es ist so langsam, gerade zu diesem Zeitpunkt, dass natürlich riesen Stories kreiert werden, die eigentlich gar keine Stories sind. Aber natürlich, wir springen rauf. Drew Brees, will er wieder Football spielen? Fragezeichen. Also, Kollege Drew Brees hat einen Tweet losgeschossen. Pass auf. Despite speculation from media about my future this fall, I'm currently undecided. I may work for NBC. I may play football again. I may focus on business and I may train for the pickleball tour.
Meinst
senior
du
golf.
Philanthropie oder so?
Ja, wie spricht man das aus eigentlich? Sowas habe ich nie in Amerika benutzt, weil ich war nicht in diesen Kreisen, um so eine Wörter zu benutzen.
Ich war nicht in den Kreisen.
Philanthropy. Ah, so war das.
Was heißt denn das? Was heißt denn das?
Hör auf, Alter. Mich brauchst du doch die Fragen, Alter.
Schön, dass du die ganze Zeit ein Wort versuchst auszusprechen und du hast keine Ahnung, was es bedeutet.
Nee, deswegen meine ich ja. Was heißt das?
Du bist doch der Amerikaner.
Der sagt doch, das ist ja, ich glaube, in Deutsch heißt es doch fast genauso, das Wort, dieses Wort. Aber das ist nicht in meinem
Welches
Sprachgebrauch.
Denn?
Ich weiß es nicht. Herr Google, such doch mal schnell. Los, die Definition hier. Pass auf, aber I may train for the Pickleball Tour, Senior Golf Tour, coach my kids or all of the above. I'll let you know. Also, da wurde wieder natürlich so viel jetzt nachgehakt bei Drew Brees und Spekulationen kamen und Gerüchte. Ja, Drew Brees wird wieder spielen, vor allem nachdem Jarvis Landry und der Honey Badger zu den Saints gekommen sind, weil er ist ja natürlich offiziell, wenn er aus der Rente kommen würde, ist er ja ein New Orleans Saints. Und dann ging es aber weiter. Drew Brees hat, und ich glaube, mit diesem Tweet wollte er nur sozusagen die Media einfach mal wieder in deren Place packen. Hey, wenn jemand entscheidet, was ich mache, werde ich das sein, werde es von mir hören, oder?
Mann, erstmal der Tweet davor schon, hey, wenn ich die ganzen Signings höre, hätte ich Bock wieder zu spielen. Das heißt doch schon gar nichts.
Das war ein Instagram-Post, genau, das war ein Instagram-Post.
Ja, das heißt nichts. Und dann fangen sie alle an zu spekulieren.
Also das ist, warte, spekulieren sind, wenn Spackos spekulieren. Spekulieren.
Wir sind auch Spekulanten. Oh, Mann. Aber dann zu sagen, ja, ich könnte Football spielen, ich könnte dies, ich könnte mich in meiner Philanto, ihr wisst, was ich meine.
Das heißt der, doch auch in Deutsch.
Der engagiert sich in der Community sozial. So, ist ja auch egal. Ich könnte alles machen, heißt doch dieser Tweet. Und jetzt drehen sie alle durch. Ich habe schon gelesen, dass er vielleicht potenziell geht er zu den Cardinals. Da ist Kyler Murray und würde dann... Also die Spekulationen sind absurd. Ich glaube, da ist nicht viel dran. Ehrlich
aber
gesagt.
Ich glaube auch nicht, dass er viel dran ist, aber weißt du, was hart ist? In den Kommentaren bei seinem Post und da siehst du mal wieder, was das auch einen Effekt hat, vielleicht auf einen wie Jameis Winston, der Quarterback ist und der hat Druck. Jameis Winston kommt zurück von einem Kreuzbandriss und hat jetzt sozusagen diese Signings, die Saints-Community-Fanbase ist, boah, ey, die müssen gut werden dieses Jahr. Und dann hast du Spieler oder auch Ex-Spieler, die darunter natürlich kommentieren und wollen alle, dass ja Drew Brees zurückkommt. Was ist denn das für eine Message zu dem jetzigen Quarterback, der dieses Team sozusagen anführen soll, wenn gefühlt alle Fans und Teammates und Ex-Teammates in den Kommentaren von Drew Brees sagt, ey, wenn du das machst, sind die Ticketpreise höher. Also weißt du, einfach diese Energie, die da in diesen Kommentaren abgeht,
ja,
dass die hier zurück wollen.
Aber
was ist das für eine Message,
ich,
ey?
Ich weiß, das fühlt sich schlecht an. Aber wir müssen uns auch darüber im Klaren sein. Wir reden hier hinter Tom Brady, hinter den Nächsten, der in die Hall of Fame gehen wird. All-Time Passing Leader Nummer 2. All-Time Touchdown Pass Leader Nummer 2. Drew Brees ist hinter Brady, aber vor Manning hat er all diese, ist er überall die Nummer 2. Was ja schon mal, verdammt, in der Geschichte der NFL. Natürlich wollen alle, dass er wieder zurückkommt und am besten so eine Cinderella-Story hat, wie Tom Brady, der nochmal woanders hingeht und einen Super Bowl gewinnt. Sehe ich bei Drew Brees ehrlich gesagt nicht. Aber ich habe auch keine Ahnung. Wir haben alle keine Ahnung, was zu Hause bei ihm los ist.
Noch eine Sache. Was natürlich, glaube ich, auch in dieser ganzen Story mit Drew Brees die Gründe sind für diese Gerüchte. Es kam ein Bericht raus, dass er angeblich schon raus ist als NBCs Color Analyst. Wir können uns erinnern, dass er doch auch so einen fetten Vertrag unterschrieben hatte. Und angeblich soll er nach einem Jahr schon raus sein aus Sunday Night Football. Angeblich, ist noch nicht offiziell, es sind laut Berichten.
Ja, aber hat ja geschrieben, I may work for NBC, I may play football again,
deswegen.
I may focus on business. Also
Ich habe ihn jetzt nie gehört als Experte im Fernsehen. Vielleicht Leute, Bromantiker, falls ihr ihn mal auf dem Game Pass gehört habt, könnt mal ein bisschen Feedback da lassen, weil auch drüben in Amerika ist die Crowd, also die Fans, sehr kritisch immer mit den Kommentatoren, genauso wie ihr in Deutschland. Für mich immer unfassbar, weil wo ich gespielt habe, habe ich nie darauf so geachtet, halt, ne? Kommentatoren, Experten. Aber ich verstehe es schon, wenn ein Fan halt ein Spiel anguckt, wollen sie natürlich die achten schon mehr drauf, sagen wir es mal so. Ich achte zum Beispiel überhaupt nicht drauf, wenn ich jetzt zum Beispiel andere Sportarten gucke. Aber ich verstehe schon, wenn ein Fan so viel Football oder Fußball konsumiert, dass sie natürlich auf sowas achten. Aber ich weiß, dass auch viele, viele Ex-Spieler, die große Spieler waren, Hall of Famer, wie Ray Lewis, kannst du dich erinnern, der hat irgendwie Monday Night Football gemacht. Auf einmal haben sie direkt gesagt, raus mit ihm. Er ist nicht gut als Experte. Oder wie hieß denn der? McFarland. Nee, da. Auch von Monday Night. Boogie McFarland oder sowas?
Ja.
Der hat so einen Shitstorm.
Booker.
Der hat auch so einen Shitstorm bekommen. Und die Frage ist jetzt, ich weiß es nicht, war vielleicht ein Drew Brees auch kein guter Experte?
Kann ich mir nicht vorstellen. Aber du achtest, wenn du andere Sportarten guckst, achtest du nicht drauf, wie der Kommentator kommentiert?
Nee, also überhaupt, ich weiß nicht warum, ich schalte ab, weil ich habe dann so andere Sachen während des Spiels oder so auf, keine Ahnung, vielleicht, weil ich Kinder habe, wenn ich dann doch meinen Sohn in der Hand, ich achte wirklich nicht drauf. Ich bin so und guck meine eigenen Sachen an und ich analysiere das für mich selber. Verstehst du?
Mann, du analysierst für dich selber, wenn du Fußball guckst, analysierst du den Fußball
auch,
selber.
Pass auf, ich sage jetzt nicht, dass ich das Fußballspiel auseinander und analysiere, aber
die haben Sechser rausgespielt, Achter abkippen.
Nein,
als Experte,
das meine ich nicht.
Hast du alles gesehen?
Das meine ich nicht mit analysieren, aber ich nehme das Spiel, ich achte so auf kleine andere. Pass auf, ganz lustig. Wenn ich zum Beispiel ab und zu, ich gucke nicht jede Woche Fußball, aber wenn ich dann mal Fußball gucke, achte ich so auf das Drumherum. Ich achte auf die, wenn man im Fernsehen oder im Stadion, wo ich dann bei Hertha war, achte ich voll so auf die Fans, diese Atmosphäre. Ich achte auf darauf, wie auch zum Beispiel die Teams so im Fernsehen oder im Stadion aus der Marketing-Sicht Werbung sozusagen.
Oh, Alter, der Business-Björn.
Ja, aber das ist für mich schon immer interessant gewesen. Scheiß auf den
Sport, der Business-Björn ist da.
Jetzt haust du raus, scheiß auf den Sport. Wie kommt denn, ey, ist denn los?
Ja, wie kannst du denn
nicht? Ich achte auf das Gesamtpaket und achte auf einzelne Spieler, wie reagieren die auf Situationen, weißt du, oder... Das ist halt, ich höre nicht auf die, keine Ahnung, ich blende komplett die Stimme aus. Ich verstehe es auch nicht. Vielleicht bin ich der Einzige. Aber es kann mir jeder erzählen, dass jeder komplett immer auf die Kommentatoren hört.
Ja, du, das Problem ist, das sagt deine Frau auch, ne, dass du sie immer komplett ausblendest. Das solltest du nicht machen. Du musst mal langsam wieder Stimmen in deinen Kopf lassen. Und zwar von außen, nicht die eigenen Stimmen, die in deinem Kopf sind.
Also, ich wollte gerade sagen, weil ich habe schon viele Stimmen im Kopf.
Aber um das Drew Brees-Thema abzuschließen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er zurückkommt. Weil nach einem Jahr, wo soll er hingehen? Die haben sich jetzt committed zu Jameis Winston. Nein. Ich.
Ja, wo soll er hingehen? Der würde zurückkommen zu den Saints.
Ja, die haben die Rechte noch ein Jahr. Ja. Aber das heißt, die könnten ja vielleicht was für ihn kriegen. Weil da jetzt vor Ort, guck mal, die haben Jameis Winston, dann haben sie Andy Dalton und Ian Book.
Die würden Saints, wenn Drew Brees heute bei den Saints anruft und sagt, hey, ich möchte zurückkommen, möchte spielen, würden die Saints Front Office, Dennis Allen, alle sofort sagen, okay, morgen bist du Starter. Drew Brees kommt zurück. Scheiß auf Jameis Winston. Hundertprozentig.
Warum sagst du das?
Hundertprozentig.
Scheiß.
Aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist einfach wirklich nur... Ich glaube, er sieht auch Tom Brady und das hat ihn vielleicht ein bisschen inspiriert. Ne? Oh, man kann schon aus der Rente wieder zurückkommen. Und who knows? Ich bin mal gespannt. Ich glaube es nicht. Aber mal sehen. Anderes Thema.
Oh, jetzt kommt's.
Wir haben ja über das ganze Deshaun Watson-Thema schon immer gesprochen. Jetzt ist gerade der Zeitpunkt, wo er sich hinsetzt mit der NFL in Texas. Und die NFL macht ihre eigenen Investigations, um zu gucken, auch wenn er keine, so, wie nennt man das? Er wurde ja freigesprochen, ne?
Oder wie? Er wird nicht strafrechtlich, wird er nicht belangt, aber vielleicht ja zivilrechtlich.
Genau. Und trotzdem sagt die NFL aber immer in so einer Situation, wir wollen unsere eigenen Informationen holen, um zu gucken, ob wir ihn suspendieren und wie lange wir ihn suspendieren. Ich bin mir ziemlich sicher, er wird suspendiert.
Ja, ich hab da, bin da ein bisschen mal nochmal wieder eingetaucht. Für die Geschichte nicht wissen, März 21 beschuldigen ihn mittlerweile 22 Frauen, Physiotherapists, Masseurinnen, dass er sie bedrängt und sexuell belästigt hat. So, in der Zwischenzeit wurde er auch weg von den Texans, ein Jahr nicht gespielt. So, jetzt... Die Grand Jury in Texas hat jetzt keine Strafanzeige gegen Watson erhoben. Das war im März 22. So, und ich glaube, im Frühjahr 23, also in einem Jahr oder in 10 Monaten, gibt es eine Verhandlung, wo die Zivilklagen der 22 Frauen verhandelt werden. So, also das passiert nicht während der Saison.
Ich bin immer noch so verwirrt, diese Unterschiede bei sowas. Also was ist denn, weißt du, was eine Zivilklage, was wird denn jetzt da nochmal separat verhandelt mit den 22 Frauen? Weißt du das?
Ja,
kennst du dich da genug aus?
Genügend? Nee, ich bin ja kein Anwalt. Aber,
nee, ich meine, das kann ja sein.
Aber strafrechtlich dreht sich ja die Frage darum und wie gesagt, wahrscheinlich hören uns vielleicht der ein oder andere Anwalt dazu und für mich als Laie, strafrechtlich ist, da geht es darum, kann dir eine Straftat nachgewiesen werden? Und wenn die nicht nachgewiesen werden kann, dann kannst du auch strafrechtlich nicht belangt werden. Was nicht heißt, dass im Zivilrecht dir nachgewiesen werden kann, dass du vielleicht doch einen negativen Impact, in welcher Form auch immer, auf die andere Seite hat es. Ich bin kein Anwalt, ich kann es dir nicht genau erklären.
Deswegen, vielleicht auch da wieder Bezug nehmen. wenn wir einen Anwalt oder Anwältin haben, die das versteht, dieses ganze, also ich sollte das ja
Zivilrecht,
verstehen.
Zivilrecht und Strafe.
Was ist denn da die Strafe? Was ist die Strafe beim Zivilrecht dann? Also du kommst, nee, du kannst
bei,
ja bei, nicht mehr in den Knast kommen.
Beim Zivilrecht geht es am Ende, wenn es geht's um Geld.
Ja, okay, aber wer entscheidet denn, also, okay, lass das, das muss ich gar nicht, vielleicht kann das jemand mal erklären, weil, okay, mir wurde, ich will da gar nicht weiter, ich bin so verwirrt bei diesen ganzen Zivilklagen und all sowas. Aber ist ja egal, mach mal weiter, da, weil du hattest die Timeline gerade von dem Ganzen aufgelistet.
Genau, so, jetzt
bin ich verwirrt. Er hat nicht trainiert, er wurde...
Ja, aber ich war ja jetzt schon, dass nächstes Jahr gibt es denn die Verhandlung der Zivilklagen. So, er hat sich ja mit NFL-Verantwortlichen getroffen, die machen ihre Investigation und da bin ich jetzt mal gespannt, was da passiert. Es gibt irgendwie, ich habe gelesen, dass im Baseball hatte jemand eine ähnliche Situation. Den hat die Major League Baseball, rate mal, wie lange sie den gesperrt haben.
Ah, das war das mit dem ganzen Jahr, ne?
Zwei
Jahre. Achso, ich habe mir, okay, dann war
das zwei Jahre haben sie den suspendiert. Das ist.
Also bei zwei Jahren suspendieren kann, dann gleich sagen, du darfst nie wieder in der Liga spielen.
Naja, kommt drauf an, wie alt du bist, ne? Deshaun Watson ist ja jetzt nicht so.
Bei zwei Jahren suspendieren, also was ist denn da der Punkt? Dann kannst du auch sagen, du spielst nie wieder in der NFL.
Nö, aber das ist auf jeden Fall ein Statement. Hey, pass auf, wir können dir vielleicht strafrechtlich wozu freigesprochen, aber wir, guck mal, die NFL macht ja ihre eigene Investigation und die sprechen auch mit den Frauen, die ihn zivilrechtlich belangen wollen. Die müssen sich ja jetzt auch ein eigenes Bild schaffen. Übrigens, die Cleveland Browns, ich habe auch ein Interview gesehen, die haben ja auch nochmal, auch wenn sie sagen zwar unabhängige, Investigator, also Detektive beauftragt, die das auch nochmal sozusagen beleuchten. Weil die wollen jetzt natürlich, wenn die NFL sagt, hey, wir haben das und das rausgefunden, müssen die Cleveland Browns Investigatoren sagen, ja, aber wir haben noch ein bisschen Dirt gefunden. Das ist ja jetzt... Das geht ja jetzt um Geld. Das wird eine Geldschlammschlacht, weil zivil, wie gesagt, das ist nur mein Verständnis. Strafrechtlich kann man ihn ja nicht mehr belangen. Also geht es darum, einen Vergleich zu erzielen. Hey, pass mal auf. Und ich stelle mir das jetzt so vor. Ich sehe ja nur Anwaltsserien. Ich glaube schon, dass sie sagen werden, okay, wir können dich vielleicht nicht strafrechtlich belangen, aber du hast was getan. Glauben wir. Und damit der Shit jetzt mal zu Ende ist, so, zahl uns mal Summe X, dann hast du deine Ruhe. So, aber er sagt ja immer noch, hast du das Interview gesehen mit ihm, das letzte, er schwört ja da immer noch Stein und Bein, er hat nichts gemacht, nichts getan. Und dann die Fragen, er sitzt auf dem Podium mit dem GM von den Browns und dann die Fragen, ja, aber 22 Frauen, also es kann also nach dem Motto, kann doch nicht sein, dass 22 Frauen sich absprechen. Und er sagt ja immer wieder methodisch das Gleiche, that's not me, ich wurde von Frauen erzogen und ich habe niemals einer Frau was angetan, in eine unkomfortable Situation gebracht. Aber die schiere Anzahl ist schon, wo ich sage, boah, das lässt den miesesten Geschmack in meinem Mund. Und ich sag dir ganz ehrlich, wenn du jetzt Commissioner bist, der NFL, was willst du entscheiden?
Zum Glück bin ich nicht der Commissioner der NFL, weil...
Ja. Glück, 44 Millionen im Jahr. Hey, let's go.
Das ist okay.
Das ist zu viel Geld, ne?
Das brauche ich nicht. Das ist alles, das ist too much.
Brauche ich nicht. Er hat selber 44 Millionen.
Was aber auch alles mit diesen 44 Millionen mitkommt. Weiß nicht, ob ich darauf Bock hätte. Weil das ist eine... Das ist
ich würde es machen.
Ja, so kennen wir dich.
Oh.
Pass auf, das Verrückte ist halt...
Du bist echt... Schäm dich.
Man muss sich ja wirklich mal jetzt kurz in die Situation von Roger Goodell versetzen. Heißt, du musst ihn suspendieren. Das geht gar nicht. Die Frage ist, wie lange suspendierst du ihn? Weil wenn du ihn zu wenig suspendierst, kriegst du einen Shitstorm. Und wenn du ihn zu lang suspendierst, kriegst du auch einen Shitstorm.
Aber von der NFLPA.
Genau, also welchen Shitstorm willst du jetzt sozusagen, welcher Shitstorm hat am wenigsten Auswirkungen sozusagen auf die gesamte NFL. Das ist, was Roger Goodell sozusagen entscheiden muss.
Ja, und da die Frage glaube ich, dir beantworten zu können. Weil nach dem Ray Rice-Ding, erinnerst du dich, als Ray Rice, der Running Back der Ravens,
wo seine Freundin ausgenockt hat, aber es gab es auch Video.
Pass auf, aber er hat ihn ja irgendwie nur für ein paar Spiele gesperrt und danach kam das Video raus.
Na, 6 hat er. 6 oder war das? War das nicht 6?
Ja, und aber da kam noch danach das Video raus. Und dann war so, oh, okay, siehst du mal, hast ihn viel. Und so ein Typ kriegt nur so wenig Strafe. Und das war 2014.
Ach,
und dieser,
nein, stimmt. Warte, er wurde 2 Spiele suspendiert
und dann
kam
haben
das
sie
Video
verlängert.
Raus. Und dann wurde er indefinitely suspendiert. Weil wo das Video rauskommt.
Ja. Also, stimmt, erst 2 Spiele, ne?
Erst 2 Spiele, dann kam das Video raus und dann wurde er eigentlich komplett. Indefinitely ist sozusagen, dass er sich immer die Situation, Roger Goodell guckt sich nach dieser Saison nochmal die Situation an und entscheidet dann. Aber da ist er ja nie wieder zurückgekommen, bin ich mir ziemlich sicher. Mann, das fühlt sich so an, als wäre das schon 40 Jahre her.
Ja, aber guck mal, das Ding war ein richtiger Erdbeben für ihn und hätte ihn fast zu Fall gebracht, ne?
Auf jeden
Dieses
Fall.
Ganze Ray Rice-Ding. So, und da ist wieder. Deshalb glaube ich, aufgrund dessen, dass er sagen wird, ey, das passiert mir nicht nochmal, ich knack ihm jetzt mindestens 8 Spiele rein, Minimum. Weil was ist denn, wenn 23 jetzt noch mehr rauskommt und irgendwann kommt vielleicht doch ein Video, es kommt raus, okay, zumindest zivilrechtlich, ja. Watson zahlt jeder Frau 10 Millionen, weil das Zivilgericht hält ihn für schuldig in allen Anklagepunkten.
Das finde ich halt immer krass, dass sie halt nochmal eine separate Investigation sozusagen machen. Warum nehmen sie denn nicht einfach das, was gerade schon sozusagen vorm Gericht ist, als Indikator? Weil ich hab das Gefühl, man schießt sich irgendwie ein Eigentor, wenn man dann nochmal basierend auf seiner eigenen sozusagen Detektive oder wer auch immer das da macht, sozusagen die Entscheidung macht. Macht doch basierend was. Weil so kannst du immer sagen, ja, das Gericht hat aber so entschieden und ich habe basierend auf sozusagen, was die rausgesucht haben, habe ich meine Entscheidung gemacht. Weil das ist ja, wie du gerade gesagt hast, beim Ray Rice-Incident, das war ja auch zu dem Zeitpunkt nicht raus, das war ja auch die ganze Zeit hin und her. Er hat eine Entscheidung gemacht, 2 Spiele, weil stand den Informationen, die er zu diesem Zeitpunkt hatte, musste er die Entscheidung machen. Und dann, wenn das Video danach rauskommt, ja, dann hat er ja sozusagen richtig entschieden. Aber ich kann mich noch erinnern, das war wirklich fast der Punkt, wo Roger Goodell gecancelt wurde. In der heutigen Welt, also jetzt gerade, das war 2014, 8 Jahre später, jetzt, wie wir alle ticken, wäre weg gewesen. Alle hätten ihn gecancelt. Wenn das jetzt passiert mit Ray Rice, in der Situation ist Roger Goodell weg.
Ja, aber guck mal, das war 24. Juli hat er ihn für 2 Spiele suspendiert und das, was ihn fast gekickt hätte, weil am 8. September kam dann das Footage raus aus dem Hotel, wo er sie einfach mal eiskalt ausgenockt hat und danach hat er ihn dann indefinitely suspended und dann haben sie ihn ultimativ ja auch released, weil der große Clou war ja, zum Beispiel Josh Gordon wurde das die komplette Saison suspendiert wegen Marihuana. Und eine ganze, weil du Pott raus, ganze Saison raus, vermöbelt seine Frau 2 Spiele. Oh, die Bilder kommen raus. Ah ja, gut, jetzt müssen wir nochmal nachlegen. Aber das war schon ein dicker Hund. Aber guck mal, hier ist das Ding, weshalb du wahrscheinlich auch nicht in den Schuhen von Roger Goodell stecken willst. Guck mal, du hast ja einen bestimmten Informationsstand und wie willst du das entscheiden?
Ja,
das ist echt nicht leicht. Wenn er sagt, ey, pass mal auf, better safe than sorry, wirkt er ihm richtig eine hohe Strafe rein. Also ich sag Minimum 8 Spiele.
Also er wird auf jeden Fall suspendiert. Und deswegen auch der Grund jetzt, Überleitung zu Baker Mayfield, warum ich denke, dass er noch auf dem Roster ist. Ob das aber jetzt die richtige Taktik ist oder nicht, weil wir wissen alle, Baker Mayfield ist richtig angepisst, will da gar nicht sein. Aber eigentlich aus der Sicht der Cleveland Browns machst du alles richtig. Wenn dir keiner was Geiles bieten möchte, behältst du ihn einfach, weil ziemlich sicher, dass Deshaun Watson die ersten Spiele verpassen wird.
Ja, aber
wie gut ist Baker Mayfield in diesen Spielen, wenn er pissed ist und gar nicht da sein möchte? Also keine Ahnung, das ist auch wieder so eine Situation. Ich habe das Gefühl, da haben sich die Cleveland Browns in eine richtig schlechte Situation gepackt. Eine Menge Kohle, eine Menge Hass schon dafür bekommen, was ich denke, ich hätte es nicht gemacht als Team. Sozusagen, ich hätte nicht Deshaun Watson angefasst, dann der Preis dahinter, dann die Draftpicks dahinter und dann noch ein Quarterback wie Baker Mayfield, der jetzt angeblich seine vielleicht diese Lösung sein sollte, dieser Brückenquarterback sein soll, bis Deshaun Watson zurückkommt. Nein, das kann nicht funktionieren. Nicht. Ich weiß es nicht, aber er ist ja noch da.
Hallo, die haben Jacoby Brissett.
Ja, okay, aber Baker Mayfield ist noch da. Was sollen sie machen?
Ja, Baker Mayfield wird aber nicht da sein.
Weil er ist 18 Millionen, glaube ich, gegen den Salary Cap.
Genau, weißt du was? Ich sag dir, ich habe es ja schon mal gesagt, die Panthers und die Seahawks, glaube ich. Guck mal, bei den Panthers, wer ist denn da bitte auf dem Roster? Sam Darnold? Matt Corral ist ein Rookie.
Wann wollen die
ja,
das machen?
Ja, die war vor dem Training Camp. Die müssen, bis die Cleveland Browns sagen, okay, pass auf, wir übernehmen 10 Millionen von seinem Salary.
Also du sagst es gerade einfach Pokerspiel von dem einen.
Das ist Pokerspiel. Die Panthers oder die Seahawks werden ihn nehmen. Die warten jetzt nur, dass sozusagen der Anteil, den die Cleveland Browns an seinen 18 Millionen nehmen, dass der noch ein bisschen steigt.
18,86 Millionen Salary hat er, die garantiert sind dieses Jahr. Deswegen ist es schwer, ihn zu cutten.
Und deshalb, aber ich sehe nicht, mit Sam Darnold werden die nicht in die Saison gehen. Und auch nicht mit Matt Corral right out the gate. Deshalb glaube ich, die warten noch ein bisschen. Kurz vor Training Camp wird man sich einigen. Und dann wird Baker Mayfield
in
Seattle oder in Carolina spielen.
Das ist auf jeden Fall die größte Storyline bis zum Trainingscamp. 100%.
Richtig. Richtig, Herr Werner.
Der dann durchschnaufen.
So, liebe Romantiker, wir haben 80% Männer, vielleicht sogar 85% Männer hier. Also, aufgepasst. Aber diese Ad ist natürlich nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. Aber die wissen schon Bescheid. Die sind besser als wir Männer.
Ich habe auch das Gefühl, dass Frauen besser sind, um sich selber zu kümmern als Männer.
Das stimmt. Also, aufgepasst, liebe Männer. Kollege AG1 liefert gerade, auch für Männer, ein starkes Nährstofffundament für den Tag. Hört zu. Wie ihr wisst, sind wir schon seit langer Zeit mit AG1 verheiratet. AG1 ist eine wissenschaftlich basierte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform, Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, einem Pilzkomplex und mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. So, und Björni erzählt euch jetzt mal, warum, liebe Männer, ihr zuhören solltet, was das für euch tun kann.
Ja, ein paar unserer liebsten Vorteile von AG1. Erhaltung der Haare. Oh, heikles Thema bei Männern. Vor allem bei mir, Patrick. Ich habe ein natürliches Comeback gestartet hier. Leute glauben mir das nicht, aber es war alles naturell.
Ja? Warst nicht in der Türkei?
Ich war nicht in der Türkei. AG1 trägt mit Biotin, Zink, ja, zur Erhaltung normaler Haare bei. Biotin kennen Frauen nämlich schon längst, dass es ein B-Vitamin, B7, das nachweislich gesundes Haar unterstützt. Kupfer trägt zusätzlich zu einer normalen Haarpigmentierung bei, Stichwort, graue Haare. Ja, okay, aber bei mir wird es auch grauer darum, weil ich kenne es auch so. Also, und das sind teilweise auch die gleichen Nährstoffe, die essentiell für schöne Haut und Nägel sind. Deswegen, Patrick, ich sag dir, die Zuschauer da draußen sagen, meine Haut ist besser geworden über die Zeit, wo ich bei RTL sitze, ey. Ich sag's dir, ich so, shit, okay.
Und deine Nägel sind auch besser geworden, deshalb kaust du auf denen oder was?
Nee, ich kau nicht auf meinen Nägeln. So, aber es wird noch spannender, denn Haare hin oder her, jetzt geht's um richtige Männlichkeit im biologischen Sinne. AG1 unterstützt nämlich auch die Erhaltung des Testosteronspiegels, boah, der Spermabildung und der männlichen Fruchtbarkeit. Aber das brauche ich nicht mehr, Leute. Ihr habt viel Kinder. Leute, ich muss aufhören. Also ich hab zu viel Fruchtbarkeit. Dafür sind Zink und Selen wichtig, die in AG1 enthalten sind. Also, was kommt, erzähl. Was ist aber noch wichtig, wenn der Testosteronspiegel unterstützt wird, Patrick?
So, AG1 ist auch eine Unterstützung für euren Stoffwechsel. Man kann Man kann ihn sich wie eine rund um die Uhr arbeitende Fabrik im Körper vorstellen, ne, die Nahrung in Energie umwandelt, um verschiedene Körperfunktionen anzutreiben. Diese Energie, die kann ich echt gut gebrauchen.
Voll mit dem den ganzen Trips, Moment, den wir gerade haben.
Reisen, ja? Kinder, viel arbeiten.
Jetlag. Da braucht man echt jede Unterstützung. Also, für die Bromantiker, wie immer, ja, Leute, hört zu. Unterstützt eure Gesundheit auf drinkag1.com/bromance und sichert euch bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu.
Die wir jetzt hier natürlich am Start haben, denn wir sind gerade unterwegs.
Wir sind gerade unterwegs in den USA. Im Abo wird euch AG1 ganz entspannt monatlich Freihaus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Für mich immer das Wichtigste, wenn wir Werbung machen, wenn es so eine Abo-Sachen sind, wenn Leute nicht glücklich sind.
Dass ihr jederzeit raus könnt.
Das ist sehr wichtig. Also alle Informationen wie immer in den Shownotes.
Oh, du Durchschnaufer, du. So. Es gab ja noch so ein paar richtig, es hat jemand richtig eingecashed in den vergangenen Tagen. Und zwar richtig eingecashed. Die Rede ist von einem, der es verdient hat, meiner Meinung nach. Jair Alexander. Green Bay Packers Fans unter euch wissen, wer er ist. Green Bay Packers Corner hat unterschrieben für 4 Jahre 84 Millionen Dollar. Das ist krass. Das ist krass. Signing-Bonus, Rekord in der NFL für den Defensive Back, 30 Millionen. Die Salary pro Jahr runtergebrochen sind 21 Millionen.
Ja, das Geile ist, seine Base-Salary ist 1 Million. Das ist einfach 1 Million gegen den Cap-Space sozusagen. Also nicht eine, weil der Signing-Bonus wird ja auch sozusagen über die 4 Jahre sozusagen runtergebrochen, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr kleiner Cap-Hit dafür, dass er so viel Kohle bekommt.
Ja, so und wenn man gemacht. Sich jetzt anguckt, ist er der Top-Verdiener unter den Defensive Backs. Nummer 2 ist Denzel Ward, Nummer 3 ist Jalen Ramsey, 4 ist Marlon Humphrey und Marshawn Lattimore ist Nummer 5. Die verdienen alle zwischen 19,4 und 20,1 Millionen. Und Rasul Douglas, der hat richtig abgeliefert. Ich meine, der wäre jetzt in sein letztes Jahr von seinem Rookie-Vertrag gegangen, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, stimmt. Fifth-Year-Option wäre jetzt sozusagen gewesen. Und das hätte ihm 13,294 Millionen für 22 bezahlt und das wäre alles gegen den Salary Cap gerechnet worden. Deshalb ist es eigentlich ganz geil, weil deshalb haben sie ihnen jetzt einen dicken Signing-Bonus gegeben und dann die Base-Salary.
Nee, du hast die Namen jetzt gerade vertauscht, während du es erklärt hast. Du hast Rasul Douglas, hast du jetzt so reingedroppt, während du sozusagen weiterhin über
Nein, ich meine Jair Alexander.
Ja, Rasul Douglas. Weil er hat ja auch in der Offseason einen Contract bekommen, weil er letztes Jahr aus nichts kam und einfach der Playmaker war in der Defense, hat dann 3 Jahres 21 Millionen Vertrag. Du wolltest ihn nun wieder erwähnen, aber was daraus der sozusagen jetzt einfach.
Ja, guck mal, da war in meinem Kopf schon wieder was anderes los.
Shit.
Aber guck mal, damit haben sie richtig nochmal Cap Space kreiert, ne? Die Packers. Aber ich sag dir, verdient. Guck mal, der war Pick Nummer 18 2018, Pro Football All-Rookie-Team, dann Pro Bowl Alternate in 2019 und dann wirklich Pro Bowl 20, Second Team All-Pro. Der ist schon eine Rakete. Hat dieses Jahr, glaube ich, nur 4 Spiele gespielt, ne? Er hat nicht viel gespielt, weil er verletzt war. Aber trotzdem ist er noch am Ende der Saison zurückgekommen und kaum einer hat mehr Pass-Breakups, seitdem er in der Liga ist, außer ist in der Riege mit James Bradbury, über den wir auch noch sprechen, Stephon Gilmore und Janoris Jenkins. So, und jetzt haben sie eigentlich ein geiles Backfield da hinten, ne? Eric Stokes war letztes Jahr im First-Round-Pick. Sie haben ihn, Jair Alexander, Rasul Douglas, der hat Der hat im März 3 Jahre 21 Millionen bezahlt. Jetzt hast du 3 Corner, wo du sagst, okay.
Generell die ganze Packers-Defense, die war letztes Jahr schon richtig stiff und man, die sind so ein gutes Team, die werden es auch wieder weit schaffen in die Playoffs, aber die Frage ist, kriegen die damit jetzt mal wieder noch einen Super Bowl? Und das ist ja immer so das gleiche Gespräch jedes Jahr, dass sie da kurz davor verlieren. Aber
ich
auch,
sag dir, ich will jetzt nicht vorausschauen, ne? Die sind wieder in der NFC North, sind sie wieder das Team to beat.
Ja, natürlich.
Und aber tatsächlich, wenn du dir anguckst in den Playoffs, Passing Game hat sie ein bisschen gesknetzt. So, und jetzt sind sie echt gut aufgestellt. Jair Alexander ist wieder gesund. Eric Stokes, Rasul Douglas. Guck mal, wenn du 3 gute Corner hast, weil du spielst ja Sub-Defense, also Nickel-Defense, wahrscheinlich fast 80% oder 90% der Zeit in der NFL, dann ist das schon richtig gut. Und ich bin eigentlich gespannt, wie ihr Second-Round-Pick einschlägt von North Dakota State, Christian Watson. Wenn der Nummer 1 Receiver werden kann, dann könnte da was gehen.
So, guck mal, wir sehen jetzt hier gerade die Top 5 bestbezahlten Quarterbacks. Nummer 1, hast du ja gerade schon gesagt, Alexander. Nummer 2, Denzel Ward mit 20,1 Millionen pro Jahr. Nummer 3, Jalen Ramsey, 20 Millionen pro Jahr. Nummer 4, Marlon Humphrey von den Baltimore Ravens, 19,5
Millionen. Warum erzählst du denn das jetzt nochmal?
Hast du die gerade aufgelistet?
Ja.
Okay, dann zuhören.
Ey, guck mal, so wie vorhin.
Aber pass auf, meine Frage. Die Frage aber dahinter ist jetzt wirklich, wer ist denn für dich, aber jetzt gib mir mal aus diesen 5 die Top 3 Cornerbacks in der Liga. So ganz spontan, einfach jetzt.
Also, ich mag Jair Alexander, ohne Frage, aber meine Top 3 sind Ramsey aus der Liste.
Aus dieser Liste.
Ramsey, Marlon Humphrey und Lattimore. Das sind meine Top 3. Was?
Ja, den
ich mag halt bei Ramsey auch die Attitude, mit der er spielt. Ne? Ob du ihn nun magst als Person oder nicht.
Ist so.
Und der, Marlon der bringt, Humphrey.
Jalen Ramsey bringt nochmal was anderes zu einer Defense. Na, also, das ist einfach der Swag. Wie du gesagt hast, Attitude, macht was, ne? Macht was mit der Defense, wenn du weißt, dass du da so einen Spieler auf der Insel hast. Aber dann kommen wir zum anderen Cornerback, den du gerade erwähnt hattest. James Bradbury, der wurde gecuttet von den New York Giants und wurde sofort unter Vertrag genommen von den Divisionsrivalen, die Philadelphia Eagles. Ja. 1 Jahr, 10 Millionen, 6,2 Millionen Signing-Bonus, Cap-Charge, also Cap-Hit sozusagen, irgendwie knapp über 2 Millionen. Und laut PFF sind jetzt Bradbury und Darius Slay sozusagen wahrscheinlich das beste Duo in der NFL.
Mm.
Würdest du das unterstreichen?
Ich bitte nur zu bedenken, die Baltimore Ravens haben Marlon Humphrey und Marcus Peters. Das ist auch kein schlechtes Tandem, ne?
Oder Alexander und jetzt Rasul Douglas, der letztes Jahr voll abgeliefert hat.
Ja, aber ich würde sagen, Marlon Humphrey und Marcus Peters ist schon heftig. Das ist schon ein heftiges Tandem.
Das aber du würdest sagen, einer der Besten, auf jeden Fall.
Einer der Besseren.
Und was interessant war, da kam der Giants GM, kam raus, schön, also in Deutsch und in Englisch, glaube ich, schön, oder wie sagen die das immer? Die Amis?
Nenn ihn doch einfach Philanthropist.
Schön. Er wollte ihn eigentlich traden, aber er war überrascht, wie wenig Interesse er bekommen hat. Und das ist interessant, dass er da dieses Statement nochmal gegeben hat. Aber ich glaube, für die Eagles ein Riesengewinn. Für einen Einjahres 10-Millionen-Vertrag kriegst du einen Bradbury, der verdammt gut ist. Und holst dir da jemanden rein, der sofort ein Tag-1-Starter ist. So spät vor allem nach dem Draft in der Free Agency. Weil rein theoretisch ist ja immer, Free Agency ist ja, fängt an im März, aber die ist ja gar nicht zu Ende Die sind nie zu Ende sozusagen, ne? Free Agency. Wann ist denn offiziell? Also rein theoretisch kannst du ja die ganze Zeit jemanden holen. Sign. Du kannst ja die ganze Zeit einen Free Agent sozusagen auf der von der Street kommen, also holen so. Also, weißt du,
das, die Free Agent, da, ja, das
meine ich jetzt. Ja. Weil aber man sagt ja immer so, oh ja, Free Agency hat angefangen. Ja, das ist dann immer für die Verträge, die aktuellen Spieler, aber eigentlich jeder, der kein Team hat, für die ist ja Free Agency nicht zu Ende. Du kannst ja jederzeit von einem Team sozusagen unter Vertrag genommen werden. Und geil für die Eagles. Die Eagles bauen sich da was richtig Knuspriges zusammen.
Oh, weißt du, wen du vergessen hast? Ey, die Dolphins. Xavier Howard und Byron Jones. Oh. Weiß gar nicht, haben wir auch vergessen. Das ist auch. Oh. Da sind auch noch ein paar andere gute Tandems draußen. Aber wie gesagt, ich würde sagen, sie sind Top 3, das ist Miami, ist Byron Jones, ist noch in Miami, ja. Das ist auch ein heftiges Tandem.
Ja, ja. Weil du Miami sagst, die haben sich auch jemanden in der...
ist das nicht eine geile Überleitung?
Warte.
Hat ein bisschen gedauert. Ich dachte,
ich hab da eine geile Überleitung. Ach so, ja. Melvin Ingram. Der Pass-Rusher.
Nicht Melvin Gordon.
Melvin Ingram, der Pass-Rusher. Melvin Ingram, der Zweite. Und da schreibt auch einen Einjahresvertrag für 4 Millionen bei den Dolphins. Gibt denen noch mal ein bisschen Depp sozusagen auf der Pass-Rush-Position. Die waren nämlich, er ist schon 33, aber er bringt noch was zum Team und das ist, glaube ich, Leadership und Erfahrung und vor allem die Miami Dolphins können das gebrauchen. Die hatten echt, die waren einer der Teams, die meisten, die zweiten meisten Blitze in der NFL gecallt haben. Und was bedeutet das? Wenn du so viel blitzen musst, hast du normalerweise nicht 4 Pass-Rusher, denen du vertraust, in Third and Long sozusagen zum Quarterback zu bekommen. Deswegen, du denkst, okay, deine Pass-Rusher sind nicht gut genug, weil, glaub mir, ja, natürlich gibt es immer die Ausnahmen, es gibt Defense-Koordinator, die übertreiben einfach und sagen, ey, das ist einfach mein Scheme. Ich kenne es so, Defense-Koordinator sagen lieber, weißt du was, wenn ich 4 Monster habe in der Defensive Line oder 4 Pass-Rusher und die schaffen das, ihre One-on-Ones sozusagen den Offensive Liner zu schlagen, warum soll ich denn da blitzen? Dann nehme ich lieber den extra Typen in die Coverage. So ja, kenne ich
oder
das.
Oder du sagst, ey, ich habe Xavier Howard und Byron Jones. Ich habe 2 Corner, die flat out Man-to-Man spielen können. Dann habe ich Nick Needham, der kann Nick. Ich habe 3, die Man spielen können. Warum soll ich nicht blitzen? Also das ist nicht nur, hey, ich generiere so keinen Druck. Aber du hast natürlich recht, das ist auch ein Faktor. Aber ich glaube schon, du musst natürlich, wenn du keine guten Corner hast, kannst du blitzen, wie du willst. Dann wirst du nämlich richtig verbrannt. Und zwar richtig.
Aber du wirst auch richtig verbrannt, wenn du Pass-Rushen möchtest und du blitzt nicht und die 4 Pass-Rusher kommen nicht an und der Quarterback steht da für 7 Sekunden. Dann kann sogar der Nummer 1 Cornerback aussehen wie ein Rookie-Cornerback, der keine Ahnung hat.
Dann siehst du nicht so gut aus. Ich finde es interessant, Ingram hatte doch diesen Forced Fumble. Diesen Pass Rush Rules. Kannst du dich noch erinnern an diesen Forced Fumble, der so wichtig war?
Nochmal,
Melvin Ingram.
Ich kann mich
Wann
nicht erinnern.
War das? Oh, warte mal. Das war doch in den Playoffs oder nicht? Da hat er doch den Rookie Running Back Folges oder seinen ehemaligen Teamkollegen, ich weiß gar nicht mehr, den hat er gesknetzt, Ball ist rausgekommen und dann wurde doch der, dann gab es doch den langen Fumble Return Touchdown. Mensch, verdammt, erinnerst du dich nicht mehr?
Nee, ich kann mich nicht mehr, also ich kann mich nicht dran erinnern.
Oh, komm schon. Ah, guck mal. Der hat Melvin Ingram hat Melvin Gordon doch den Fumble erzwungen. Mm. Den hat doch Nick Bolton, der junge Linebacker, aufgenommen für den Führungstouchdown im 4. Jetzt. Quarter, als sie im letzten Saisonspiel gewonnen haben.
Jetzt weiß ich, was du meinst. Jetzt hast du es wunderschön erklärt.
So, und ich sag mal so, für den Preis kriegen die Miami Dolphins einen Descending Player. Muss man ja mal so sagen.
Ja, auf jeden Fall. Veteran Leadership.
ja, die Sandy muss man dazu auch erklären, einer, der auf dem absteigenden Ast ist. Weil er ist alt, ist nicht mehr der Jüngste.
Hinterm Zenit.
Ja, weit, nicht weit, aber doch schon ein bisschen hinter seinem Zenit. Hatte, glaube ich, 3 Sacks mit den Chiefs. Aber der bringt Leadership mit und ich glaube, als Rotational Pass Rusher ist das ganz gut, weil guck mal, die spielen ja eine 3-4, die haben Andrew Van Ginkel und Emmanuel Ogbar da draußen und Jalen Phillips. Kannst du dich noch an den erinnern? Der war doch letztes Jahr
und der war gut. High
Draft Pick.
Ja,
der hatte 8,5 Sacks.
Ja, und deswegen ich finde den Mix da, ihn noch reinzupacken, ganz geil, noch ein paar gute Snaps rauszuholen und vielleicht die jungen Pass Rusher noch ein bisschen was mitzugeben, weil du kannst auch als alter Sack in der NFL, wenn du nicht mehr vielleicht so produktiv bist wie früher, kannst du den jungen Spielern, der Respekt ist da meistens. Heißt, die jungen Pass-Rusher, auch wenn sie mehr spielen als der alte Veteran, ist es oft aber so, dass wirklich in der Umkleidekabine und im Meetingraum dieser Veteran den jungen Spielern was mitgeben kann. Und das ist manchmal halt, das wird manchmal unterschätzt, wie wichtig sowas ist.
Ja, wo wir gerade bei alten Sack- und Pass-Rushern sind, lass uns doch mal über Jadeveon Clowney sprechen. Der hat nämlich einen Einjahresvertrag unterschrieben, der maximal 11 Millionen Value hat. Wobei man sagen muss, er war, bevor er zu den Browns gekommen ist, war er ja bei den Seahawks, ne? Nee, bei den Titans. Bei den Titans. Und das war relativ unproduktiv. Da hat man schon gedacht, so, ist da vielleicht der Zenit auch schon weit überschritten. Aber er hatte ja bei den Browns eigentlich eine seiner besseren Saisons. Und dann habe ich mir mal seine Statistiken angeguckt. Ich hoffe, du hast auch geguckt und habe gesehen, das war eins seiner produktiveren Jahre. Ich war auch überrascht. Er hatte niemals mehr als 9,5 Sacks.
Ja, ey, Clowney ist ein Spieler, wo du sagst, basierend auf seiner Athletik, seine Size, wo du immer gesagt hast, der hat immer eigentlich nicht zu seinem kompletten Potenzial gespielt. Weil die NFL, ich glaube, das war auch immer das Thema, was so sich ein bisschen um ihn herum so aufgebaut hat. Er war der Nummer 1 Pick im College, Mann, der Typ war ein Monster. Und du hast auch in der NFL gesehen, wenn der es einfach mal so konstant sozusagen diese Motor anhat, kann ihn keiner blocken. Aber bei ihm ist es, glaube ich, viel, was auch immer in der NFL rumgegangen ist, auch so mit J.J. Watt. Weißt du noch, wo er denn mit J.J. Watt in Houston war? Da haben sie drüber, J.J. Watt kann der perfekte Leader sein für ihn, Role Model, Mentor. Der kann das meiste aus ihm rausholen, weil da war viele Fragezeichen um seine Work Ethic. Wie viel Arbeit steckt er wirklich rein? Weil der Typ war talentiert. Oh. Was Clowney hatte, haben nicht viele Menschen so im Football. Und ich glaube, deswegen ist es immer so, dieses Stigma so, was ist, wenn er mal richtig Vollgas gegeben hätte. Aber er hatte 9 Sacks letztes Jahr. Und ich glaube, auch ein riesen Vorteil ist einfach, dass er auf der anderen Seite einen Myles Garrett hat. Und er hat angeblich einen Multi-Year-Deal, also einen Vertrag über mehrere Jahre von einem anderen Team oder mehreren Teams angeblich, laut Ian Rappaport, zwischen 14 und 15 Millionen pro Jahr abgelehnt, um wieder zurückzukommen zu den Cleveland Browns für 11 Millionen und einen Jahresvertrag.
Glaubst du das? Und wenn ja, warum hat er das gemacht?
Ich kann es glauben, dass er das gemacht hat, weil ich denke einfach, es macht viel mehr Spaß, mit einem Pass-Rusher auf der anderen Seite zu spielen, der sehr, sehr gut ist. Ein Team, was man ja trotzdem sagen muss, was sehr talentiert ist gerade. Die haben sehr viele gute Stars auf dem Roster. Und vielleicht waren die anderen Teams, die ihnen dieses Angebot gemacht haben, wie zum Beispiel jetzt, ich weiß es nicht, Jacksonville Jaguars, wo er vielleicht nicht sieht, dass er viele Spiele gewinnen wird. Vielleicht hat er einfach keinen Bock drauf gehabt. So halt. Ich glaube, der Typ hat Kohle gemacht. Der war der First Overall Pick. Das geht, das
17
geht nicht.
Millionen. 17 Millionen hat er gemacht.
Wie viel?
70.
Ach so, insgesamt in seiner Karriere? Das ist so viel. Ich glaube nicht, dass es um Geld ging mehr. Er wollte einfach noch, geil, ich will noch weiterspielen. Ich kann es glauben, aber ich kann auch einfach, ich denke, es waren wahrscheinlich zwei Teams oder ein Team, wo du nicht wirklich viele Spiele gewinnen wirst. Wo er einfach keinen Bock drauf hatte.
Ich würde sagen, guck mal, der ist 29, ne? Du hast jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel und jetzt bekommst du mit Deshaun Watson, denk mal dran, die haben zusammen in Houston gespielt, ne? Jetzt bekommst du einen Quarterback, den du kennst, wo du weißt, was der mitbringt als Footballspieler und siehst das Talent um dich rum und sagst, oh, ey, ich hab da auf der anderen Seite Myles Garrett, die Defense hat Potenzial, jetzt die Offense auch und jetzt kommt mit der geilen Offensive Line, jetzt kommt einer der Top 3 Quarterbacks, bevor er ausgesetzt hat, kommt zu diesem Franchise. Ich könnte hier potenziell nochmal einen Super Bowl gewinnen. Weil ich glaube tatsächlich, wenn du 70 Millionen in der Bank hast und Motivation eh immer deine Achillesferse war, sage ich jetzt mal nett, dann ist so, glaube ich schon, dass du dann sagst, okay, wofür spiele ich eigentlich? Ja, 70 Millionen, alles schön und gut. Ob ich dann am Ende 80, 90 oder 95 Millionen habe oder nur 92 oder 93, ist mir auch egal. Ah, ein Super Bowl-Ring mit Deshaun Watson, könnte das was werden. Also ich glaube schon, dass das eine Rolle gespielt hat, für ihn zu sagen, ja, weißt du was, ich bleib hier. Glaubst du nicht, Deshaun Watson hat damit reingespielt?
Auf jeden Fall, weil wenn Deshaun Watson spielen sollte, was natürlich alle hoffen, dass, ich glaube nicht, dass das im Team so, ja, der wird locker suspendiert. Ich glaube, die hoffen alle noch, dass er nicht suspendiert wird, aber ich bin mir ziemlich sicher.
Das wird nicht passieren. Der wird.
Kann ich auf jeden Fall sehen, ja. Das ist einfach ein talentiertes Roster und der hat darauf Bock, anstatt auf irgendwas, was nicht annähernd gewinnen wird. Bin ich mir ziemlich sicher.
Und guck mal, es gibt ja auch Berichte, dass Jadeveon Clowney seinen alten Teammate hart rekrutiert hat und ihm Cleveland verkauft hat, ne? Und das eine wichtige Rolle gespielt hat. Die waren tatsächlich nur eine Saison 2018 zusammen und dann ist er ja nach Seattle gegangen. Aber ich glaube schon, dass sie eine Connection hatten und ich bin mal gespannt, ob Clowney tatsächlich vielleicht endlich mal Double-Digit-Sex hat. So, Herr Werner, unser Kollege unseres Vertrauens ist wieder am Start. Manscaped mit dem Lawnmower 5.0 Ultra und Beard Hedger Pro Kit. So, liebe Bumantik.
Danke Manscaped an ein weiteres Paket, was wir bekommen haben. Patrick erzählt gerade, was sagt deine Frau, nachdem sie das Paket nochmal bekommen hat?
Wir haben wieder ein Paket bekommen und natürlich sagt meine Frau, sag mal, wie viele Hoden willst du dir da eigentlich Haven! So,
wir haben ein paar Rasierer. Manscaped gönnt. Manscaped sagt, ey, ihr habt immer alle am Start. Und pass auf, wir müssen uns keinen Scheiß ausdenken, ja? Weil, Patrick, packen wir ein bisschen unseren eigenen Touch hier mit rein in diesen Brief. Aber hier, Manscaped braucht uns eigentlich gar nicht. Weil hier, liebe Romantiker, nennt sie, wie ihr wollt. Knieschläger, Golden Nuggets, Schenkelklopfer und so weiter. Aber unsere Freunde von Manscaped bezeichnen sie als The Boys.
Aber Knieschläger kannst du ja nur du als mit Schlepphoden kannst du nur du sie Knieschläger.
Also, was noch weiter geht's. Nicht jeder Mann hat Kinder, aber jeder Mann ist für seine beiden Jungs unterhalb der Gürtellinie verantwortlich. Wenn eure Jungs mehr Haare haben, als sie brauchen, dann hört gut zu. Jeder Mann weiß, wie beängstigend es sein kann, sich unterhalb der Taille zu rasieren. Deshalb vertrauen wir Manscaped für alle unsere sensiblen Bereiche. Wir stellen euch die Lawnmower, wir stellen euch die Lawnmower-Familie vor. Den Lawnmower 3.0 Plus, den 4.0 Pro und den 5.0 Ultra. Ja, drei Trimmer. Weil, nice. Patrick, man muss sich hocharbeiten. Hier ist die Erklärung von Manscaped. Auch Jungs brauchen Liebe. Und aus diesem Grund ist jeder Trimmer mit Skin-Safe-Technologie, Leute, dass ihr euch nicht verletzt, ja, einem LED-Scheinwerfer und der einzigartige Funktion für unterschiedliche Pflegebedürfnisse ausgestattet. Natürlich sind die Babys wasserdicht, aber hier, für den Basistrim. Ich weiß nicht, ob wir zu persönlich jetzt gehen, aber mich würde interessieren, was macht Patrick eigentlich? Ist das ein Basistrim? Dann nimmt ihr den 3.0 und arbeitet euch bis zum 4.0 und 5.0 hoch, um das ultimative Pflegeerlebnis zu erhalten. Ja, und es ist ja definiert bei jeder anderen, also jede Person definiert es ja anders, ja, wie man sich die Hecke zurechtschneidet und welchen Trimmer man braucht. Deswegen
also du redest dich um Kopf und Kragen. Also, Basistrim 3.0 ist der Busch richtig zickig, zornig und pieksig.
Wenn du da kaum durchkommst, brauchst du erstmal den 3.0, den Basistrim, ey.
So, und für dann arbeitest du dich über den 4.0 für den 3-Tage-Bart bis zum Feintuning, bis zum 5.0 hoch. Oh, meine Güte. Geil, die Trimmer wäre natürlich, könnt ihr mitnehmen, Reiseetui ist dabei und sogar eine Reisesicherung, damit nicht, ganz wichtig, das Ding unterwegs im Koffer
so am Flughafen
auf dem Laufband und du komische Blicke bekommst. Also, für euch Bromantiker extra, schließt euch den 10 Millionen Männern weltweit an, die Manscaped schon vertrauen, damit eure, wie hast du sie gesagt, Knieschläger, Goldnuggets und Schenkelklopfer gut geschäft und glänzend sind. So, erhaltet jetzt 20% Rabatt und kostenlosen Versand mit dem Code BROMANCE großgeschrieben, BROMANCE auf manscaped.de. So, es geht doch nichts über einen kleinen Frühjahrsputz in der Hose. Alle Infos, wie immer, in den Shownotes.
So, wir haben jetzt noch zwei Themen, die ich gerne mit dir besprechen möchte. Einmal.
Ich auch.
Achso, du hast auch zwei.
Ich habe eins, von dem du nicht weißt.
Okay.
Aber das müssen wir besprechen.
Nee, mach mal. Jetzt hast du mich selber gefangen. Also jetzt bin ich selber interessiert.
Ich will mit dir darüber sprechen.
Oh.
Über dieses Nick Saban.
Oh.
Über die Aussage von Nick Saban. Ich will einmal hören.
Wir tauchen kurz in die College-Football-Welt ein.
Wir müssen, weil Deion Sanders hatte ja einen sehr, sehr starken Take dazu. Kriegst du das zusammen? Kannst du uns?
Ich probiere es, weil ich war so gefesselt, was da gerade abging. Also College Football, Nick Saban, der wahrscheinlich Bill Belichick, was wir mal sagen, der des College Footballs bei Alabama, hat mit Alabama, weiß ich wie viele National Titles geholt, also sozusagen Championship-Titel geholt, ist das Powerhouse im College Football, seit Nick Saban dort ist, jedes Jahr gefühlt im Finale, produziert jedes Jahr 5, 6 First-Round-Picks, jeder will nach Alabama, so, sehr erfolgreich. Er war auf einem Booster-Event. Booster sind sozusagen College Football. Es gibt Alumni, die sozusagen zur Schule gegangen sind. Das sind Alumnis, die dann auch im Return, aber auch manchmal Booster werden. Booster sind die Leute, die sozusagen der Universität Geld spenden für Facilitäten, neue Gyms, also neue Trainingsfelder. Weil wir kennen, die College Football-Welt ist irre und haben gefühlt jeder, also diese großen Schulen wie Alabama, haben jeder 3 Jahre geführt ein neues Fitnessstudio in Wert von 100 Millionen. Wirklich. Es ist absurd, was im College Football hat, wie viel Geld da fließt. Und er war auf diesem Event. Es wurde gefilmt. Das war so ein typisches Booster. Ich bin in Alabama in irgendeine Kneipe-Restaurant-Event. So, weißt du, sah so richtig Billo aus. Da wurde er natürlich gefragt, weil das ist wichtig als Head Coach, auch nicht, sich nicht nur, Mann, ich sag dir, ein College-Football-Headcoach muss sich nicht nur um sein Team kümmern, der muss sich auch da draußen verkaufen und für die Universität Geld sammeln. Ich habe es alles mitbekommen mit Jimbo Fisher bei der Florida State University, mein Defense-Koordinator Coach Stoops, der jetzt auch seit 7, 8 Jahren bei Kentucky ist, viele Gespräche und es ist so interessant einfach, es ist nur mehr als ein Headcoach sein, ne, in College-Football. Auf jeden Fall wird er natürlich gefragt, Texas A&M, auch in der SEC, hat ja meinen alten Head Coach Jimbo Fisher von der Florida State University, damals vor 3, 4 Jahren, glaube ich, war das, oder schon länger her, hat er einen Vertrag bekommen, 10 Jahre 75 Millionen, ja, als Head Coach. Und Texas A&M ist traditionell eine unfassbar reiche Schule, weil das in Texas hast du natürlich diesen Ölstaat, ne, Ölbundesstaat, da fließt so viel Kohle. Also fließt so viel Kohle und die haben mehr Geld als in Alabama. Oh, jetzt, ich weiß, ich laber jetzt gerade, aber ich muss euch diese Fakten geben, weil wir meistens.
Ist ja meine Schuld, ich habe dich ja gefragt.
Ja, das hast du mich getriggert, weil das kann man nicht einfach so, da sind nämlich viele Punkte, Faktoren, die dazu sozusagen hinkommen. Auf jeden Fall ist es ja seit letztem Jahr neu, dass die Spieler NIL, Name, Image, Likeness Deals sozusagen unterschreiben dürfen. Eigentlich müsst ihr euch vorstellen, Marketing Deals. Sie dürfen jetzt endlich Marketing Deals und Geld verdienen mit ihrem Namen und ihrem Körper und ihrem, ja, Aussehen, was auch immer Likeness, ich weiß nicht, was Likeness bedeutet wirklich in diesem Ding. Aber die Schule an sich darf kein Geld mehr geben als dieses Scholarship-Geld, was sie bekommen. Die kriegen so Taschengeld, was auch, ich habe letztes Mal mit einem Spieler gesprochen, die kriegen so ungefähr im Monat, haben sie übrig, $1,500. Und die kriegen aber alles bezahlt eigentlich gefühlt. Also heißt, die haben eigentlich schon Kohle. Das hat sich alles schon ein bisschen geändert. Aber jetzt rennt natürlich hier Bryce Young, der Quarterback von Alabama, der die Heisman Trophy gewonnen hat, hat bevor er letztes Jahr seinen ersten Snap gespielt hat im College Football schon über $1 Million verdient in Marketing Deals. Was ist das Wichtigste im College Football, worauf die Booster achten? Weil es ist ein anderes Game. Recruiting. Jedes Jahr in der Offseason geht es darum, wer hat die beste Recruiting-Klasse? Wer holt die besten Spieler aus dem College Football? Wer holt die meisten 5-Sterne-Recruits? Wer holt die meisten 4-Sterne-Recruits aus der Highschool? Texas A&M ist Nummer 1. Warum ist die Schule, und das ist jetzt der Punkt aus der Sicht von Nick Saban ein bisschen so. Alle fragen sich natürlich bei Nick Saban oder die Booster fragen Nick Saban auf diesen Events, warum ist Texas A&M über uns? Warum haben wir die zweite Recruiting-Klasse? Und warum hat Texas A&M die erste Recruiting-Klasse, obwohl Alabama Texas A&M hat zerstört? Wir sind ein besseres Programm. Hier gewinnst du National Championships. Texas A&M geht immer so 8-4 im Schnitt, so gefühlt, seit Jimbo da ist. Also bis jetzt hat er da auch nichts sozusagen gerissen, um in die Playoffs zu kommen halt, ne? Weil das ist ja das Ziel, wenn du einem Coach so viel Geld gibst. Dann sagt Nick Saban, und jetzt geht die Story ja so richtig los. Das war alles nur Hintergrundwissen hier, die wir einmal
die letzten 12 Minuten gehört haben.
Das mussten wir einmal kurz rausschießen hier. So, Nick Saban, vor 4 Tagen oder 5 Tagen war das, wurde gefragt und sagt, ja, ich weiß von Recruits, ey, Texas A&M gibt ja den Spielern NIL sozusagen Deals und bezahlt die. Heißt, jetzt wird es ein bisschen verwirrend. Ja, man darf ja NIL sozusagen diese Deals haben, diese Marketing-Deals. Aber was natürlich die Colleges machen, die haben ihre Booster schon ready to go aus ihren Kreisen und sagen natürlich, keine Ahnung, ich bin bei der Florida State University, Patrick Uzuma ist der Head Coach und Patrick Uzuma weiß, mein Booster ist aber auch dieser Car-Dealer, der Mercedes verkauft und ist ein Multimillionär. So, dann sagt Patrick Uzuma zum Car-Dealer Mercedes, ey, wir brauchen diesen Spieler aus der Highschool.
Wie kommst du denn jetzt auf Mercedes?
Ich sag doch jetzt einfach, und man kann auch Fiat sein.
Opel.
So, kann, und dann sagen die, sag,
ey, ich habe einen brandneuen Astra mit Ledersitz.
Nicht nur das. Ich biete, die kontaktieren diesen Spieler und sagen, ey, wenn du unterschreibst mit Florida State, gebe ich dir 100.000 Euro Marketing-Deal. Da kann NCAA nichts machen. Deswegen ist ja das ist eine riesige Shitshow im College Football. Es kommt nicht direkt über das College, aber jetzt ist natürlich, wer hat die geilsten Booster und wer will die Taschen aufmachen, damit die Schule sozusagen die Spieler holt. Das hat Nick Saban öffentlich sozusagen denn aber Jimbo gesagt und hat ihn attackiert, obwohl Jimbo Fischer nicht mal im Raum war. Ja, hier Jimbo bei Texas A&M und so, bezahlt die Spieler, holt die rein. Da kann man nicht gegen competen. Lenkt komplett von sich selber ab, weil Alabama macht es seit Jahren. Glaubst du mir, Leute. Jeder macht es in der SEC und hat schon auch damals, wo das noch nicht erlaubt war, unter der Hand Cash-Deals. Auf einmal war da eine Cash-Tasche, eine Louis Vuitton mit $50.000 drin. Vertraut mir, ich hab's nie bekommen. Hab's sogar von Freunden.
Ja.
Ich war nicht groß genug aus der Highschool. Ich war so ein 3-Sterne-Recruit aus Deutschland, hatte ich kein Schwein für interessiert. Ich hab meine Stipendien bekommen, aber ich war kein Top-Recruit. 5-4 Sterne. Auf jeden Fall. Dann hat er aber noch Deion Sanders, der ja bei Jackson State, einer kleineren Schule, eine BCU-Schule, das ist traditionell wie sagt man das politisch korrekt jetzt?
Historically all-black college.
So. Spielen aber auch Weiße, pass auf, da können auch Weiße spielen. Hab immer ab und zu, gibt es einen Kicker oder einen Quarterback, der dann doch da spielt. Weil auch sie müssen ihre Quota, also, das ist so krass eigentlich, wenn man so überlegt, Alter, was du da wirklich abgehst.
Das ist
so kaputt, weil ich jetzt schon wieder drüber nach. Aber andere Story. hat er Deion Sanders sozusagen vorgeworfen, dass er einen Top-Recruit, weil Deion Sanders, es geht jetzt in sein drittes Jahr bei dieser kleineren Schule und holt Top-Recruits rein. Top-Recruits. Und er hat ihn sozusagen vorgeworfen, er hat einen Top-Recruit $1 Million geboten, um zu kommen. Boom. Das war sozusagen die Ausschnitte von dem Interview. Natürlich guckt sich kein Schwein das restliche Interview an. Und Jimbo Fischer hat sofort ein Interview mit seinen Medienjournalisten sozusagen, seiner Local Media, direkt innerhalb von 24 Stunden saß er da und hat darauf geantwortet und hat Nick Saban ein, was hast du immer gesagt, das ist wie so ein Turkey, wenn du die Schere hast, weißt du, so, hast du das nicht mal, so ein Truthahn.
Und einmal so, einmal Dampfschnitt.
Ey, der ist so live gegangen auf Nick Saban. Was ist das für ein Narzisst? Nur weil er nicht sozusagen, bam, ihr wollt gar nicht wissen. Und jetzt pass auf, jetzt wird's noch geiler. Ich weiß, sorry, Leute, ihr hört nur mich die ganze Zeit. Ich bin so involviert damit. Nick Saban und Jimbo Fischer haben damals eng zusammengearbeitet und waren Freunde. Bei LSU. Da war Nick Saban der Head Coach und Jimbo Fischer war der Offense-Koordinator. Und dann sind sie getrennt und die waren so ewige so Competitor jetzt sozusagen danach und wurde immer, und Jimbo Fischer wurde sein ganzes Leben lang als Headcoach verglichen zu Nick Saban. Und er hat Nick Saban, Narzisst, was ist das für ein Typ, der mich vorm Bus wirft und vor allem die Jungs, die 17-Jährigen, wie antwortet er darauf? Er hat halt alles reingepackt und ich so, holy shit,
ey, der hat gesagt, some people think they are God.
Er hat dann gesagt, manche da draußen machen ihn zum Football-God und denken, er ist untouchable und sowas. Aber ihr, pass auf, jetzt kommt das Geile. Aber ihr wollt gar nicht wissen, wenn ihr in seine Vergangenheit guckt, was Nick Saban alles gemacht hat, weil Jimbo hat alles mitbekommen. Jimbo
hat alles. Go dig into how God did his deal. You may find out a lot of things you don't want to know.
Ey, das ist so wild, Mann, weil...
pass auf, geht weiter. We build him up to be the... Cesar of football, go dig into his past or anybody's that's ever coached with him. You find out anything you want to find out, what he does and how he does it. It's despicable.
Und das Krasse ist, Jimbo hat da vollkommen recht, weil Nick Saban hat das genauso, wo das illegal war, immer gemacht, damit er gewonnen hat. Und das, ich glaube, das ist noch nicht zu Ende. Dann wurde Jimbo gefragt, weil die spielen ja irgendwie im Oktober gegeneinander und das ist jetzt schon das Must-Watch-Spiel in der SEC. Und dann wurde er gefragt, hat Nick Saban dich dann angerufen? Und dann sagt er, ja, Nick Saban, call me. Ich bin nicht rangegangen. Ist vorbei. Er sagt so, ich rede nicht mehr mit dir, Mann. Ist vorbei.
Beef.
Oh, Alter. Und jetzt, pass auf, Deion Sanders habe ich nicht mitbekommen. Jetzt kannst du mal bitte sagen, was Deion Sanders darauf, oder wie er darauf
Deion
reagiert
Sanders hat. Deion Sanders, die haben mich gefragt, ey, hast du mit Coach Saban gesprochen? Und er hat gesagt, ey, ich habe mit Coach Saban nicht gesprochen. Ich bin mir sicher, dass er versucht hat anzurufen. Aber wir müssen reden und zwar öffentlich, nicht privat. Because what he said was in the public. That doesn't require a conversation. Let's talk publicly and let everybody hear the conversation.
Das ist geil, ey. Das ist eine geile Antwort, weil das wird Nick Saban niemals machen.
Oh, ey, der hat gesagt, ey, das kannst du nicht in der Öffentlichkeit machen und dann privat anrufen. Hat er recht.
Was Nick Saban da gemacht hat, weil wenn man weiß, was Nick Saban schon die ganze Zeit gemacht hat, da hat Nick Saban sich ein richtiges Eigentor geschossen. Ein absolutes Eigentor. Aber egal, gut für die College-Football-Fans, weil ich sag euch eins, die sind alle so heiß auf dieses Spiel.
Beef! Und weißt du, was das Geilste ist? Als das ganze Ding losging, ich hab's gesagt, es wird eine Shitshow. Und jetzt haben sie die Shitshow. Weil Nick Saban, er hat natürlich, hat er recht, auch wenn er es selbst benutzt, ist natürlich Pharisäertum der Extraklasse, aber er hat ja recht, natürlich ist jetzt alles weit offen. Weil du kannst mit Boostern, kannst du die Jungs alle bezahlen, aber egal, ich will jetzt nicht hier sitzen und sagen, I told you so, but I told you so.
Warum erzählst du mir das, Alter?
Ja, weil du wolltest immer Lassi verdienen. Jetzt hast du die Shitshow.
Nein, ist mir egal. Denn es ist jetzt die Zeit, rauszufinden, wie kriegen wir das unter Kontrolle. Aber die ganze Zeit...
Nee, eben nicht. Du musst, bevor du was änderst, musst du erstmal nachdenken.
Ja, aber das haben die
nicht. Patrick, nicht schießen, rausfinden, du, wer war schuldig, sondern erstmal, wer ist schuldig, immer den Punkt. Und dann schießen.
Du vergisst immer den Punkt. Die NCAA sind die, die die Regel machen. Die haben sich quergestellt und wollten nie was ändern. Und dann kam das Gericht jetzt, also was gar nichts mit der NCAA zu tun hat, hat gesagt, NCAA, ihr könnt uns einen Schuh aufblasen, die Spieler dürfen das. Heißt, die NCAA ist schuld, weil sie nicht an dieses Problem gearbeitet haben, weil sie geldgierige Piep sind. Und die ganzen Coaches wie Nick Saban, die 10 Millionen mehr verdienen, haben immer das unterstützt, haben gesagt, nein, wir sind doch Amateursport. Niemals hätte Spieler bezahlt werden.
Jetzt hat er doch aber gesagt, dass sie Geld verdienen.
Ja, natürlich. Weil das ist, was die Spieler hören wollen. Ist doch klar. Und dann jetzt, vor einem Jahr, wo es noch nicht erlaubt war, hat der ganze Zeit gesagt, auch Dabo Sweeney, der auch 8 Millionen im Jahr verdient, nein, die Spieler sollen glücklich sein, so wie du, mit dem Stipendium. Aber die Head Coaches kriegen einfach 10 Mio im Jahr.
Verdreh nicht die Fakten.
Geh nach Hause.
Hab ich gesagt, das ist ein Problem und ein Thema, was viel höher angesiedelt ist. Da geht's generell um das Verständnis, was machst du mit deiner nächsten Generation? Und wenn das Gericht sowas entscheidet, hat für mich der Governing Body dieses Landes die Verantwortung zu sagen, pass mal auf, ja, es wird sich was ändern, aber wir wollen, bis ihr habt 12 Monate Zeit, ein Konstrukt zu bauen, damit es nicht alles auseinanderfliegt und damit Competitive Balance und Parity gewahrt ist, weil die ist durch jetzt.
Da habe ich noch eine Frage nochmal für dich. Warte, noch eine Frage zu diesem Thema. Sagen wir mal, das Gericht wäre gar nicht involviert gewesen oder darf diese Entscheidung nicht machen oder sagt, weil die haben ja sozusagen die Pistole auf die Brust gepackt von der NCAA und die NCAA hat das ja, die haben ja dagegen gehalten bis zur letzten Sekunde. Die wollten es nicht. Die wollten keine Änderung machen. Stell dir mal vor, das Gericht hätte jetzt nichts machen können. Wie gehst du da aber jetzt als Spieler oder wer auch immer das pusht jetzt an, wenn du gegen so eine Macht antrittst wie die NCAA?
Simple. Der most powerful, das Spiel gehört immer den Spielern. Wenn die Spieler nicht spielen, gibt's das. Ist so. Also hast du diesen Netflix-Film gesehen?
Welchen?
Es gibt so einen Film auf Netflix, wo tatsächlich die Spieler sich zusammentun und streiken. Das ist ein ganz geiler Film.
Aber Patrick, ich weiß ja, was du meinst, aber du weißt doch, die sind in so ein System gefangen, wo sie Angst haben, es nicht zu schaffen. Die haben nur diesen einen Shot, es zu machen, zu spielen, in die NFL zu kommen. Was ist, wenn es sind 130 Teams in der FBS, wie willst du die zusammen, wie willst auch nur die Hälfte oder ein Viertel dazu
heutzutage Du brauchst die Großen aus der Power 5, die großen Quarterbacks, die großen Spieler, die sagen, nee, ist nicht. Was meinst du, wie schnell der Shit dann geht? Du brauchst nicht den Letzten, der bei Björn Werner State University spielt, den interessiert keiner, das ist so hart, das klingt mal. Aber wenn die Power 5 Top Recruits sagen, nee, ist nicht, und du hast nur 100 Stück, glaub mir, dann kommt da Bewegung rein, gerade heutzutage.
Das siehst du ja auch, in der NFL alleine, wenn die streiken sollen. Da kriegst du in der NFL kriegst du nicht mal in einem Team die gleichen Meinungen, die dich unterstützen. Weil hast du wie in der NFL das gleiche Problem, ein Tom Brady und ein Drew Brees, die jedes Mal in den Situationen eigentlich, wo seid ihr? Habt ihr eine Stimme für uns, sozusagen für die mittlere Stufe der Spieler? Haben nie was gesagt in diesen. Die haben dich nie geäußert dazu. Aaron Rodgers hat seinen Mund aufgemacht.
Ja, aber weil die schon so viel verdient haben, dass
deswegen,
sie satt
aber
sind.
Wie kriegst du
das im College Football hat er noch gar keiner was verdient, großartig. Aber
du bist, Patrick Ezuma spielt bei Alabama, ist in seinem Senior-Jahr, weiß, shit, in 3 Monaten bin ich in der NFL, wird ein First-Round-Pick. Sitzt du dann aus und sagst, ey, weißt du was, für College Football werde ich es machen?
Ich sag dir eins, wenn wir alle zusammenkriegen, natürlich. Ja, fight the power, baby. Fight the power. Fight the Power. Und jetzt sagt ihr, warum ich dir sage, Fight the Power. Wenn du nicht aufstehst für den größeren Cause, dann würden wir jetzt hier nicht sitzen und diesen Podcast machen, weil, keine Ahnung, weil vielleicht hätte Adolf Hitler den Krieg gewonnen, vielleicht wäre meine Familie auch mit dem Boot rüber nach Amerika gegangen und wäre jetzt versklavt worden. Du musst die Macht, die dich unterdrückt, bekämpfen! So, jetzt ist ein geiler Abschluss, ne? Pass auf, ich habe noch ein letztes Thema, bevor wir Das war nicht ganz lustig. Pass auf, First Round Pick der Patriots. Wer, sag mir den Namen von dem First Round Pick.
Warte,
an Nummer 29. Jetzt, dieses Jahr. Wer war, wen haben sie an Nummer 29
genommen? Den Center von Chattanooga.
Ja, pass auf. Cole Strange, kennt keinen Arsch.
Ja?
Wie geil ist das denn? Hast du gehört, dass als sie ihn angerufen haben, dachte er, das wäre ein Prank.
Ah, hat er das gesagt?
Und hat dann in so einem Interview gesagt, Sir, I don't mean to be respectful at all, but I've got to know because I've got some crazy friends. Is this a prank? Und dann hat er am Telefon gesagt, hey, just hold on a second. Dann kommt Bill Belichick ans Telefon. Und dann wusste er, oh shit, das ist for real. Und
das Billy ist geil,
B. Ist voll durchgedreht, sind die dann. Und dann hat Billy B nur gesagt, hey Cole, you've got to act like you've been there, man.
Ich sag dir eins.
Geile
Geschichte. Wenn du so noch Freunde hast, Mann, das sind wahre Freunde, dass er so in seinem Kopf hat an dem wichtigsten Tag seines Lebens, dass er denkt, dass seine Freunde ihn verarschen wollen, Mann. Das sind Freunde. Das ist doch geil, Alter.
Ja, aber guck mal, das ist interessant. Wenn du dir anguckst, Billy B macht ja solche Sachen, ne? 2005 hat er Logan Mankins, kannst du dich noch erinnern?
Ja.
Gedraftet. Ja. Von Fresno State und alle so, was?
Der ist Monster
dritte Runde.
Gewesen.
Und Mankins, 7-mal Pro Bowl und All-Pro gewesen, 11 yep. Jahre, geile Karriere.
Ja, so, deswegen, es war überraschend. Hätte er, das ändert ja nichts, dass er ihn auch in der zweiten Runde für einen billigen Preis bekommen hätte, rein theoretisch. Aber Bill Belichick macht Bill Belichick Sachen. Ich werde niemals wirklich, solange der coacht, ich habe so viel Respekt für was er da geschaffen hat mit den Patriots. Ich bin gerade mittendrin in Man in the Arena.
Man in the Arena ja, bin ich das, auch.
Ey, die ist so gut gemacht, wirklich. Wenn ich die mir angucke, ich bin immer auf dem Laufband und guck's mir dann an, immer eine Folge. Und es ist so gut gemacht, Mann. Und es ist so inspirierend, auch jetzt noch danach meiner Karriere. Und, ist geil, ist also wirklich. Hört sich an, sorry, ich nehme wieder die Testikel raus aus meinem Mund.
Ja, nimm mal die Testikel von Brady aus dem Mund hier.
Warte, sorry. So, wir wünschen euch eine schöne Woche. Das ist ja kein Wochenende. Eine schöne Woche.
Ja, bei mir wäre das immer Wochenende.
Leute, nicht vergessen.
NFL Network, der Post von Scott Hansen mit der deutschen Flagge geht rauf. Lasst mal Link up mit Football Bromance, tag Scott Hansen, lasst eine deutsche Flagge einen Kuss aufs Auge da. Ey, wir müssen das Ding übernehmen, wir müssen ihn treffen, wir müssen ein Bromantiker-Treffen mit ihm haben, oder nicht? Eigentlich müssen wir spontanes Bromantiker-Treffen haben. Also Leute, wir zählen auf euch, wir können es nicht, wir sind nur Furze in der Gefürze in der Geschichte.
Hey, power of the people, baby. The power of the people.
Hab ich doch gesagt, Alter. Power of the people. Leute, nehmt euer Schicksal in die Hand und nicht die Testikel von Tom Brady. So, Herr Werner, jetzt wo du wieder clear throat hast, sehen wir uns nächste Woche. Sag die magischen Worte.
Tschö, mit Öl.